So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute widmen wir uns einem Thema, das uns Tag für Tag und Nacht für Nacht umgibt. Es geht um das, was wir Zuhause nennen. Und ganz konkret, wie zufrieden sind wir eigentlich damit? Wir wollen heute auch darüber sprechen, was wir brauchen, um uns in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen und der Frage nachgehen, was Wohnzufriedenheit wirklich ausmacht. Uli, mal ganz persönlich zum Einstieg. Bist du eigentlich zufrieden mit deiner aktuellen Wohnsituation?
Ja, das kann ich wirklich ganz klar beantworten. Ich würde sogar sagen, sehr zufrieden. Mhm. Wir wohnen ja in Hamburg, aber am Rand der Metropole. Das macht, glaube ich, schon viel aus. Also wir haben irgendwie ein bisschen Platz, wir haben auch die Ruhe und vor allem wir haben eine sehr gute Nachbarschaft. Also insofern würde ich schon sagen, ich bin jetzt sehr, sehr zufrieden. Habe aber ja auch wirklich in meinem Leben auch schon anders gewohnt. Also ich habe auch schon irgendwie auf keine 40 Quadratmeter im Hochhaus gewohnt. Da sah meine Wohnzufriedenheit auch definitiv ganz anders aus. Da war mein Zuhause wirklich mehr so, glaube ich, ein Übergang als ein Ort zum Ankommen, was es heute ist.
Ja, aber würdest du da sagen, dass jetzt tatsächlich die Größe, das klang jetzt so als irgendwie so eine kleine Wohnung im Hochhaus, dass das automatisch mit der Wohnzufriedenheit zu tun hat. Also weil, wenn ich überlege, meine erste Wohnung war natürlich auch klein und nicht in einem guten Stadtteil gelegen, aber ich fand das schon richtig, richtig toll. Also emotional, da hätte ich jetzt auch gedacht, ich finde es mega, eine eigene Wohnung zu haben, total zentral, ist richtig was los.
Das stimmt.
Also ich war in der damaligen Lebensphase.
Das stimmt. Da insofern hast du natürlich völlig recht. Also ich bin ja auch relativ früh ausgezogen zu Hause, noch während der Abi-Zeit, weil sich irgendwie die Wohnsituation bei uns zu Hause verändert hat. Und dann hatte ich diese kleine Einzimmerwohnung. Ich glaube, was ich im Nachhinein so irgendwie schwierig fand, war halt schon dieses totale Überwachung und Hochhaus und alle haben irgendwie genau geguckt und die Sauberkeit stand ganz weit vorne und du durftest keine Musik machen. Das war ganz schön spießig irgendwie.
Okay, also eher das spießige Hochhaus und nicht das Brennpunkt-Hochhaus.
Absolut, ja, okay. Das stimmt, ja. Und was ich jetzt halt, warum ich unsere Wohnsituation ist, glaube ich, jetzt nicht der Platz an erster Stelle, sondern wirklich dieses Nähe zur Elbe, Nähe zum Wald und vor allem die Nachbarschaft. Also mit der steht und fällt für mich ganz, ganz stark die Zufriedenheit im Wohnumfeld. Und das ist bei uns echt ein Geschenk.
Damit gehörst du übrigens auch zu der Mehrheit der Deutschen, denn wir haben sie für unser Chart der Woche befragt, wie zufrieden sind sie mit ihrer derzeitigen Wohnsituation. Und wenn wir uns da die Daten anschauen, zeigt sich ein ziemlich positives Gesamtbild. Fast 3/4 der Bundesbürger sind mit ihrer Wohnsituation zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Ich finde, das klingt ganz beruhigend, aber was sagen denn da so die Untergruppen?
Das stimmt. Also man muss natürlich schon so ein bisschen sich das anschauen. Wenn ich mir jetzt anschaue, Wohnort, Einkommen, Lebensform, dann wird schon ziemlich schnell klar, dass Zufriedenheit nicht gleich verteilt ist. Um ein Beispiel zu bringen, auf dem Land sagt fast jeder Zweite, dass er mit seiner Wohnsituation sehr zufrieden ist. Also das Höchste, was wir in unserer Skala ankreuzen konnten. In Großstädten ist es dagegen nur jeder Dritte. Also da siehst du wirklich schon bei sowas Stadt-Land-Gefälle, das ist nicht nur gefühlt, das kannst du auch wirklich an den Zahlen sehr gut messen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob mich das jetzt überrascht oder nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass natürlich vielleicht junge Menschen lieber in der Stadt leben wollen, Familien mit Kindern vielleicht lieber auf dem Land. Und bei den Senioren ist es dann vielleicht so 50-50 verteilt.
Aber du hast ja auch auf einer eher ländlichen Region gewohnt, ne?
Genau, also bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich habe auch schon in unterschiedlichen Wohnortgrößen gelebt. Ich muss sagen, ja, bei mir hängt es stark von der Lebensphase ab. Also ich kann dem Landleben jetzt total viel abgewinnen. Die Ruhe, der Raum, sich da richtig ausleben zu können. Aber als Teenager fand ich schon, also da haben wir einfach draußen gewohnt, ab vom Schuss. Da war da nichts los.
da hätte ich dann meine Wohnsituation, obwohl es natürlich auch als für die Familie idyllisch war, aber ja, als Teenie fand ich es einfach nur langweilig.
Echt? Ja. Genau. Und dann später, also du hast auch mal in Hamburg richtig
genau,
zentral,
hier in,
ne?
Hamburg, genau, habe ich auch schon einige Stadtteile durch und muss sagen, da fand ich es richtig toll, so mittendrin zu leben. Also dass unten im Haus Cafés, Restaurants, Bars sind, mhm, Geschäfte, sehr, sehr kurze Wege. Also das Tollste war natürlich, dass die Freunde auch irgendwie so in den Parallelstraßen irgendwie gewohnt haben, dass man da, ja, wie gesagt, aber von der Lebensphase, ne, natürlich, dass jeden Abend weggehen, das ist jetzt auch vorbei.
Ist jetzt vorbei.
Genau. Ja, aber ich bin bei dir. Ich finde, dieser persönliche Kontakt ist immer noch sehr wichtig. Und ich schätze das auch wahnsinnig, dass wir uns da jetzt auch so eine richtig schöne Nachbarschaft aufbauen. Mhm. So die direkten Nachbarn, mit denen hatten wir immer schon guten Kontakt, aber dass wir jetzt auch schauen irgendwie, ja, dass wir selber die so ein Sommerfest machen, wo man auch nochmal ein paar andere Leute einlädt und dadurch echt nette Kontakte entstehen.
Ja, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, eine der Kernfragen. Was wiegt irgendwie schwerer, also das Soziale oder das Praktische? Und wie du eben gesagt hast, ich glaube, das hängt schon von der Lebensphase ab. Andererseits ist natürlich aber auch die Zahlen relativ deutlich. Ne? Auf dem Land, da ist das soziale Umfeld, ganz ab jetzt Nachbarschaft nimmst, Familiennähe, dieses Gefühl von Gemeinschaft ist da stärker ausgeprägt. Und ja, in der Stadt hast du natürlich dann die Lage, wenn sie gut ist, Nähe zur Arbeit, Nähe zur Kita, Nähe zum Supermarkt, Nähe zur, weiß nicht, Bushaltestelle, zur nächsten Kneipe, zum nächsten Restaurant. Aber du hast in der Stadt natürlich oftmals auch Stadtteile, wo das eben nicht gegeben ist. Mhm. Und darum ist da, glaube ich, dann die Zufriedenheit nicht so ausgeprägt.
Ja. Das führt dann ja fast zu so einer paradoxen Situation. Also irgendwie die Stadt bietet die besseren Strukturen, aber so das schlechtere Lebensgefühl, laut unserer Umfrage ja auch und für viele Menschen.
Ja.
Aber auf dem Land fehlen wiederum manchmal so die Strukturen, aber die emotionale Qualität des Wohnens ist dann höher.
Das stimmt, ja, und das ist natürlich auch spannend, ne? Also du kannst jetzt ja, wenn man es jetzt irgendwie auf eine höhere Ebene bringen würde, könnte man sagen, es geht beim Wohnen ja nicht nur um das Wohnhaus, es geht eben auch ganz zentral um diese Zugehörigkeit. Und jetzt können wir nochmal für die Zukunft auch überlegen, was das bedeutet, wenn du jetzt irgendwie in einer Stadt wohnst. Was willst du eigentlich in der Wohnungsanzeige lesen? Willst du jetzt immer nur Quadratmeter und Nebenkosten haben oder willst du auch solche Sachen auf einmal wissen wie Nachbarschaft wird gelebt, Nachbarn sind freundlich, der Bäcker ist um die Ecke, oder wenn du wirklich auf dem Land wohnst, abends hörst du eher die Grillen als jetzt den Straßenlärm. Also, dass man solche Sachen auch irgendwie damit reinnimmt. Also,
finde ich nicht schlecht, so ein bisschen das soziale Umfeld damit reinzunehmen. Also es gibt ja immer in den Anzeigen irgendwie so und so viele Meter laufen sie zur Schule, zum Schwimmbad oder so.
Ja.
Aber dass man schon, damals, als wir das Haus gekauft haben, ich fand es schon sehr aufregend, nicht zu wissen, wer denn die Nachbarn so wirklich sind. Also,
ja,
ne, wie.
Ja. Also ich kenne auch Leute wirklich, die wieder umgezogen sind, ihr Haus verkauft haben, weil sie nicht mit den Nachbarn klargekommen sind. Also
ja,
ich glaube, du teilst dann halt schon einen Großteil deines Lebens ja auch in der Nachbarschaft. Und wenn du dann irgendwie jemanden hast, der völlig andere Vorstellungen vom Wohnen hat, das ist ja schon klar. Ja. Also.
Ich finde, einen ganz wichtigen Punkt haben wir noch nicht genannt und das ist das liebe Geld, weil ich finde, oftmals sind ja natürlich das Wohnumfeld auch mit finanziellen Möglichkeiten verbunden.
Das stimmt.
Und da zeigen unsere Daten ja auch ganz deutlich, dass mit steigendem Einkommen auch die Wohnzufriedenheit steigt. Also kann man sich da vielleicht das Glück schon ein Stück weit kaufen.
Das stimmt. Also das ist ganz klar, wie denn das Einkommen geringer ist. Du machst eher Abstriche bei Fläche, bei Ausstattung, natürlich auch bei der Lage, wo du wohnst. Und dann ist die Folge daraus natürlich schon oftmals, dass es zu Hause jetzt nicht mehr nur wie für andere, die besser verdienen, dann der Rückzugsort ist, sondern dass es auch ein Stück weit dann eine Belastung ist. Also dass du dann, weiß nicht, an einer großen Straße wohnst, dass du es eine beengte Situation ist, dass du keinen Keller oder Dachboden hast. Das hat natürlich alles ganz klar Einfluss auf die Zufriedenheit.
Ja, also da fällt mir auch ein, also ich fand das wirklich dramatisch, dass eine Bekannte oder eine Frau, die ich getroffen habe, sagte halt, sie hätten gerne noch mehr Kinder, aber es gibt einfach keine Wohnung. Und sie selbst wohnt schon im Wohnzimmer und es ist einfach nicht zumutbar. Und ich finde es schon krass, dass da Leute wirklich so ihre Lebensplanung von abhängig machen, dass es halt eben nicht den adäquaten Wohnraum gibt, obwohl die da schon seit Jahren am Suchen sind.
Ja, also natürlich kann ich das ein Stück weit verstehen. Andererseits, es geht damit ja auch immer dieser Anspruch einher. Also wenn ich dir jetzt irgendwie, ich bin aufgewachsen, ich habe mir mal das Kinderzimmer mit meinen beiden Schwestern geteilt. Und ich meine, ja, wir hatten ja irgendwie, wir hatten Wohnzimmer, wir hatten Esszimmer, meine Eltern hatten ein Schlafzimmer, aber dann gab es ein Kinderzimmer, wo wir irgendwie zu dritt halt dann gespielt haben. Ich habe zwei ältere Schwestern, das war für die, glaube ich, auch nicht immer einfach, aber es war halt einfach so. Heute ist natürlich schon sofort dieser Anspruch da, es muss jedes Kind ein eigenes Zimmer haben, es muss irgendwie, also das sind ja auch immer, wo ich mich ein Stück weit frage, also die Familie nicht zu erweitern oder keine Kinder zu bekommen, weil es die Wohnung nicht hergibt, finde ich halt auch schon ganz schön ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Also nicht wertend irgendwie, aber
genau, aber oder andersrum formuliert, das ist natürlich einfach unsere Ansprüche, also die Quadratmeter pro Person, die man so haben möchte, ja auch kontinuierlich immer weiter steigen.
Das stimmt, das kommt natürlich auch dazu, das ist auch für jedes Jahrzehnt, sagt man immer, will man eben x Quadratmeter mehr zur Verfügung haben, wo die Ansprüche wachsen, den Kram, den du irgendwie mit dir umziehst, der wächst irgendwie weiter an, kann ich natürlich schon verstehen. Mhm. Und für die Zukunft ist natürlich diese ganze Wohnsituation, was du eben auch von der Frau berichtet hast, ist ja auch ein Problem, was wir nicht so einfach lösen können. Wir haben immer mehr Ein-Personen-Haushalte in Deutschland. Die demografische Entwicklung führt dazu, dass du einfach mehr Wohneinheiten brauchst und ist klar, wenn du zwei Single-Wohneinheiten brauchst, dann sind zwei Wohnungen weg und dann kannst du natürlich es schwerer wieder machen, dass du dann eine Familie dahin kriegst. Also das sind schon auch Sachen, die sind schwierig.
Ja. Das heißt, am Ende, die Schere geht auch beim Wohnen und der Wohnzufriedenheit immer weiter auseinander zwischen denen, die sich ihren Wohnort aussuchen können und denen, die den nehmen müssen, was sie halt eben kriegen. Und wenn wir uns da nochmal anschauen, wie sieht denn die Wohnzufriedenheit nach der Lebensform aus?
Ja, da gibt es natürlich schon Unterschiede. Vielleicht ganz kurz, Paare ganz gleich, mit oder ohne Kindern, sind zufriedener mit ihrer Wohnsituation als Singles, muss man ehrlicherweise sagen. Also Alleinlebende, die legen eben mehr Wert auf das Wohnumfeld. Also gibt es Treffpunkte, gibt es Cafés, gibt es Möglichkeiten, wo du eben sozial auch interagieren kannst. Und wenn das fehlt, dann sinkt doch die Zufriedenheit. Und vergessen wir, wie gesagt, nicht, was wir eben schon hatten. In Deutschland leben mehr Menschen alleine als in jedem anderen EU-Land. Also über 40% aller deutschen Haushalte sind Ein-Personen-Haushalte, wenn du da jetzt mal zurückgehst, 25 Jahre, da war es jeder Dritte. Also es ist schon wirklich eine deutlich, deutliche Steigerung.
Das ist echt spannend. Ich habe gerade so überlegt, wir haben im Juli ja mal darüber gesprochen, was ältere Menschen sich wünschen, wenn es um Wohnen und Zukunft geht.
Mhm.
Und da war ganz weit oben Vertrautheit und Sicherheit, aber auch eben natürlich der Anschluss und die Unterstützung durch andere. Und bei den jüngeren Menschen, da war es eher das Ausgehen und Kontakte haben, ne? Also mehr Spaß.
Ja.
Was ich ja eingangs auch sagte, so ein bisschen, das ist sehr lebensphasenabhängig.
Mhm.
Ein 25-Jähriger und ein 65-Jähriger, die haben da eben andere Ansprüche an ihr Wohnumfeld. Aber was beiden Teilen ja total wichtig ist, ist die soziale Komponente des Wohnens.
Ja.
Wünsche, ja, die sind ja auch ein Zeichen davon, was vielleicht einem selber auch fehlt. Also ich frage mich, wann haben wir denn eigentlich aufgehört, das soziale Wohnumfeld so zu pflegen, also unsere Nachbarn zu kennen? Ich bin noch wirklich auf einem richtigen Dorf aufgewachsen, wo halt Tanten rechts, links gewohnt haben und Patentanten Parallelstraße. Und ich finde, da waren ja auch sehr viele alte Leute, die das ja auch so gepflegt haben. Also man musste auch immer alle grüßen. Wenn man auf der Straße nicht gegrüßt hat, dann war das also
haben deine Eltern einen Anruf bekommen.
Unhöflich. Und ich glaube, das gibt es ja immer weniger. Also geht das vielleicht auch damit, mein Gedanke ist, geht es auch damit einher, dass wir noch in der sehr, sehr kleinen Kernfamilie nur noch leben und diese soziale Zusammenhalt nicht da ist. Man braucht auch immer ein bisschen diese nervigen alten Leute, die halt auch auf so Regeln hinweisen.
Darauf achten, ne?
Die
einen mit erziehen und jetzt unsere Kinder mit erziehen. Ja, hast glaube ich schon recht. Also ich glaube, das Soziale ist schon entscheidend. Also da haben wir, das ist wirklich ein wesentlicher Punkt. Und wenn du jetzt fragst, woran liegt das, dass man das heutzutage vielleicht weniger Nachbarn auch kennt, also die Anzahl von Umzügen, die hat natürlich zugenommen. Also ich habe mal nachgeguckt, 1980 sind 4,5 Millionen Deutsche umgezogen. Zuletzt waren es irgendwie 5 Millionen. Also das ist natürlich schon eine Steigerung von auch 10%. Ich glaube, auch diese Anonymisierung, Individualisierung der Gesellschaft trägt dazu bei. Denn das ist ja auch auffällig, wenn wir vorhin hatten, so auf dem Land leben die Menschen zufriedener. da hast du halt natürlich auch eher dieses, was du eben erzählt hast. Man kennt die Nachbarn, man spricht regelmäßig miteinander, man hat diese gemeinsamen Aktivitäten. Das ist einfach in Städten wahrscheinlich insgesamt seltener, obwohl du ja mehr Menschen hättest, aber da kommt eben doch die Anonymisierung durch. Ist lange her, aber ich habe mal eine Untersuchung auch gehabt von der Versicherung, die gesagt haben, wenn du 7 Nachbarn mit Vornamen ansprichst, dann ist deine Wohneinheit um 50% sicherer gegen Einbrüche. Also so ein Zeichen von sich kümmern, man passt aufeinander auf, das ist wahrscheinlich auf dem Land, kennst du sofort 7 Nachbarn beim Vornamen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, vielleicht braucht man dann für die Zukunft neue Rituale, sowas wie so ein, was ich gerade sagte, Sommerfest, ein Hausfest, Straßenfest.
Mhm.
Oder auch, ich glaube, das war ja sogar der Gründer unserer Stiftung, das fand ich eine ganz tolle Idee, die haben sich in der Stadt, in der Straße zusammengetan und ein Pavillon am Ende hingebaut. Und das war so der Schnack-Pavillon, wo dann sich immer alle treffen konnten, die Interesse an sozialen Austausch hatten.
Ja.
Und da saß man dann abends immer zusammen. Finde ich eine total coole Idee.
Legt los und macht das bei dir in der Nachbarschaft. Also vielleicht ist es ja auch einfach nur die Bank, die halt irgendwo steht, wo man sich hinsetzen kann, sei es irgendwie morgens mit einem Kaffee, den man irgendwie zusammen trinkt, diejenigen, die gerade zu Hause sind, oder nachmittags, wenn die Kinder da rumspielen, wo man sich irgendwie hinsetzen kann. Also ich glaube, dass das schon was Schönes ist. Und letztendlich läuft es halt immer darauf hinaus, glaube ich, dass Wohnen nicht nur ein Ort ist. Wohnen ist immer auch ein Gefühl. Und ich glaube, wo du halt irgendwie Beziehungen hast, wo du aber auch noch selbstbestimmt irgendwie Sachen natürlich entscheiden kannst, ist das eben der Ort, wo du dann auch zufrieden bist, wo du vielleicht sogar glücklich ist jetzt zu viel gesagt, aber alleine schon diese Zufriedenheit, also ich glaube, das ist schon wichtig und wir müssen jetzt zusehen, dass wir als Gesellschaft eben auch hinkriegen, Bedingungen zu schaffen, unter denen das möglichst vielen Bürgern gelingt. Ja.
Also dann so mit dem Blick in die Zukunft, was meinen Sie, wie wird sich das Verständnis von zu Hause in den nächsten Jahren wandeln?
Ja, ist schon spannend. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Richtungen, wo es gehen kann. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns langsam von dieser Vorstellung lösen müssen, dass das Zuhause nur ein Ort ist. Also ich glaube, wir werden in Zukunft wahrscheinlich öfter umziehen, mobiler leben, flexibler arbeiten. Und das wird sich, also jetzt irgendwie, dass man sein Leben lang in derselben Straße wohnt, das ist, glaube ich, schon wahrscheinlich in Zukunft seltener. Dadurch wird auch dieser emotionale Wert eines Ortes dann wichtiger und jetzt nicht irgendwie das Haus, in dem du wohnst oder die Wohnung, in der du aufgewachsen bist. Also wenn du mich so fragst, ich glaube, in Zukunft wird das Wohnen weniger mit Besitz zu tun haben, sondern mehr mit, wer wohnt nebenan, wie kannst du die Zeit mit dem verbringen, und das Zuhause ist dann wirklich eher ein Ort der Zugehörigkeit. Und das ist, glaube ich, schon auch ein positives Bild.
Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort gewesen, Uli. Dementsprechend würde ich sagen, das war's für heute.
Wir hören uns nächste Woche.
Genau, macht's gut.
Ciao.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.